SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin mit Geli Hensoldt. Vielleicht waren Sie ja heute schon im Supermarkt und haben da den Wochenendeinkauf gemacht. Vielleicht waren Sie auch beim Discounter einkaufen oder beim Gemüselädchen oder im Tante-Emma-Laden um die Ecke. Wenn es sowas bei Ihnen überhaupt noch gibt. Vermutlich eher nicht. Denn mittlerweile haben die großen vier, also Edeka, Aldi, Lidl und Rewe, den Lebensmittelmarkt unter sich aufgeteilt. Von 100 Euro, die jeder von uns für Lebensmittel ausgibt, landen 85 in ihren Kassen. Kleinere Unternehmen, Kaisers Tengelmann zum Beispiel, sind mittlerweile vom Markt verschwunden. Jetzt hat's real erwischt. Metro will die Supermarktkette verkaufen. Bloß an wen? Noch ist nicht klar, wer die teilweise doch ziemlich runtergewirtschafteten Läden übernehmen will. Und auch sonst tut sich was in der Branche. Die Discounter erfinden sich gerade neu, die Supermärkte ziehen nach. Dazu kommt die Konkurrenz aus dem Internet, Amazon Fresh zum Beispiel. Was sich verändert im Lebensmitteleinzelhandel und was das für uns Kunden und auch für die Mitarbeitenden bedeutet, darüber sprechen wir jetzt in Geldmarktmeinung. Einmal hin. Alles drin. Das ist der Slogan von Real. Das Versprechen der Supermarktkette, hier gibt's alles zu kaufen, eben nicht nur Lebensmittel, sondern auch Bücher, einen Toaster, eine Waschmaschine oder auch neue Schuhe. Doch genau dieses Konzept ist nicht aufgegangen. Viele Realmärkte sind mittlerweile in die Jahre gekommen. Und ein Wettbewerbsnachteil für die Realmärkte, meistens liegen sie nicht in der Innenstadt, sondern irgendwo in der Pampa, in einem Industriegebiet. Man kann es nicht anders sagen, das Unternehmen ist mittlerweile ein Sanierungsfall. Dass Metro also die Supermarktkette mit ihren 280 Niederlassungen in ganz Deutschland loswerden will, kommt nicht überraschend. Ein Käufer ist allerdings noch nicht gefunden. Und auf die mehr als 30.000 Beschäftigten kommen unsichere Zeiten zu. In einer Filiale in Rheinland-Pfalz hat Wolfgang Brauer mit einigen gesprochen.
Wir wollen Sie darüber informieren, dass der Vorstand der Metro entschieden hat, einen Verkaufsprozess für Real in die Wege zu leiten.
Mit solchen Aushängen wurden die rund 34.000 Real-Mitarbeiter vor wenigen Tagen über den geplanten Verkauf ihrer Firma informiert. Viel mehr wissen die Beschäftigten bis jetzt auch nicht. In einer Real-Filiale in Rheinland-Pfalz trafen sich die Verkäuferinnen und Verkäufer in dieser Woche zur Betriebsversammlung. Die Stimmung war gemischt.
Da ich das auch das erste Mal so für mich irgendwie mitmache, sehe ich im Moment nicht schwarz.
Angst um meinen Arbeitsplatz ein Stück weit schon, ja natürlich. Wir haben Angst um unser Geld, wie geht's generell weiter. Wir haben ja all irgendwo Familien, Häuser, Wohnungen.
Hoffen wir mal das Beste, dass uns jemand Gutes kauft und weiter mit uns arbeiten will. Man hat Angst, ja, weil ich bin jetzt 47. Und so gut sind die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt dann auch nicht mehr in dem Alter. Ja.
Denn bei bisherigen Übernahmen im Einzelhandel stand immer auch das Personal zur Disposition. Auf Real lastet schon lange ein wirtschaftlicher Druck. Die Kette musste sich neu definieren und ihre Rolle zwischen den Vollsortimentern wie Rewe und Edeka und den Discountern wie Aldi und Lidl finden. Das sei bisher nicht gelungen, kritisiert diese Real-Betriebsrätin.
Da haben wir es einfach verpasst. Das Konzept anders zu gestalten. Bei uns wird Großeinkauf gemacht. Wir sollten auf den Großeinkauf gehen und sollten mit attraktiven Wochenendangeboten eventuell die Leute wieder hierher locken, weil in jeder Ortschaft gibt es irgendwo einen kleinen Markt, wo man auch Brot und Milch kaufen kann.
In den Regalen von Real finden die Kunden fast alles. Nicht nur Lebensmittel, sondern auch Haushaltswaren, Bücher, Textilien, Schuhe und Technikartikel. In Realmärkten gibt es rund 80.000 Artikel, im normalen Lebensmitteleinzelhandel sind es nur 20.000 bis 30.000. Doch dieses Riesenangebot kostet Geld. Gleichzeitig ist das Ambiente der Läden in die Jahre gekommen.
Die Metro hätte einfach auch mal Geld in die Hand nehmen müssen und hätte sagen müssen, wir investieren mal in die Märkte, weil wenn ich mich umgucke, die Rewe-Märkte, das sind Wohlfühlmärkte, die Edeka-Märkte, die bauen alle auf Wohlfühlmärkte und wir haben immer noch den Hallencharakter.
Vorschläge für neue Konzepte gab es immer wieder. Bisher wurden sie aber nur in rund 30 Realmärkten umgesetzt, also nur in etwa jedem Zehnten. Gleichzeitig wurde an der Lohnschraube gedreht.
Wir hatten da den Zukunftstarifvertrag, weil Real ja immer sagt, wir sind nicht wettbewerbsfähig, weil die Kosten sind zu hoch, die Personalkosten. Und dann haben wir uns auf den Zukunftstarifvertrag geeinigt, dass wir auf die Lohnerhöhung der Fläche verzichten, dass wir auf gewisses Teil von Urlaubs- und Weihnachtsgeld verzichten. und das über 5 Jahre und dafür sollten wir saniert werden. Leider ist davon nichts eingetreten. Wir haben verzichtet, saniert worden ist nicht wirklich viel.
Stattdessen ist Real aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten und hat einen Tarifvertrag mit einer Kleinstgewerkschaft gemacht. Lohneinbuße ca. 25%. Viele Mitarbeiter und Betriebsräte vermuten, dass auch hinter dem Ausstieg aus dem Verdi-Tarifvertrag eine Taktik steckte. Nämlich Real für den Verkauf fit zu machen.
Man hat eigentlich die Real-Mitarbeiter betrogen. Betrogen mehr Geld. Das ist mit Sicherheit eine Politik, um uns schmackhafter zu machen für eventuelle Käufer. Ja, jetzt wird auch nochmal investiert. Man sagt ja so schön, die Braut wird aufgehübscht, dass sie zum Verkauf schick ist.
Noch ist für die Mitarbeiter völlig unklar, was mit ihnen und mit Real passieren wird. Die Stimmung in dieser Filiale in Rheinland-Pfalz ist gedämpft, aber nicht hoffnungslos. Auch bei dieser Betriebsrätin. Sie wünscht sich,
dass wir natürlich einen attraktiven Käufer obendrauf stehen haben, der faire und gute Löhne zahlt. Ich halte an unserem Markt fest und ich würde auch gerne hier bleiben und würde auch gerne meine Arbeit weitermachen. Und ich kann es wirklich nicht sagen, was ist in einem halben oder in einem Jahr.
Und wir wollen jetzt versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, und zwar zusammen mit Professor Thomas Röb. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Handelsexperte an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Herr Professor Röb, Metro will Real verkaufen. Wer könnte denn da eventuell zugreifen?
Als Käufer für Real gibt es 3 potenzielle Gruppen. Zum einen eines der deutschen großen Lebensmittelunternehmen, Rewe möglicherweise oder vielleicht auch Kaufland. Die zweite Gruppe wäre irgendein ausländischer Lebensmitteleinzelhändler. Ich habe ein Unternehmen wie Tesco theoretisch in Frage. Vielleicht sogar nochmal Walmart. Als drittes und aus meiner Sicht jetzt am wahrscheinlichsten wäre ein Finanzinvestor, so wie derjenige, der jetzt in die Metro-Gruppe insgesamt investiert. Vielleicht sollte man bei der zweiten Gruppe der Lebensmittelunternehmen noch Amazon hinzufügen, die genannt werden, weil sie eine logistische Basis für ihr Online-Geschäft suchen und Real in dieser Hinsicht nehmen könnten.
Angenommen, Amazon schlägt tatsächlich zu und kauft Real. Was heißt es denn für die Branche dann insgesamt?
Man muss natürlich sehen, dass Amazon auch nicht über Wasser gehen kann. Also da müsste man schauen, inwieweit Amazon mit den Anforderungen dieses stationären Einzelhandels zurechtkommt. Amazon hat Erfahrungen in den USA mit einer allerdings auf Bioprodukte ausgerichteten großen Supermarktkette, die allerdings auch sehr gut lief und etabliert war. Da bestand kein Restrukturierungsbedarf und auch kein aufgestauter Finanzbedarf, so wie das hier bei Real der Fall ist. Und insofern wäre Real also ein Präzedenzfall. Bisher ist Amazon noch nicht hingegangen und hat ein etabliertes, aber im Moment zumindest schwächelndes, großes Handelsunternehmen übernommen aus dem stationären Einzelhandel.
Der deutsche Lebensmitteleinzelhandel gilt ja als ziemlich schwierig. Immer wieder sind Unternehmen deshalb aus dem Geschäft ausgestiegen oder wurden von anderen geschluckt. Und mittlerweile dominieren Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarzgruppe mit Lidl den Markt. Wie geht's denn der Branche insgesamt?
Die verbliebenen Unternehmen stehen im Prinzip ganz gut da, mit Ausnahme von Kaufland, die also ein Restrukturierungsphase durchlaufen im Moment. Ansonsten funktioniert das eigentlich ganz gut. Wir sind auch gewinnmäßig ziemlich gut aufgestellt, aber die eben sehr gut dastehen, sind diejenigen, die auch schon seit 60 Jahren hier erfolgreich agieren.
Trotzdem gibt es ja auch immer wieder Verschiebungen innerhalb des Marktes. Mal liegen die Discounter in der Gunst der Kunden vorne, mal die Supermärkte. Wie ist die Situation im Moment?
Es gibt im Moment einen Trend ein bisschen weg von den Discountern und etwas stärker hin zu den Supermärkten, vor allen Dingen den sehr großen Supermärkten. Aber eine richtige Verschiebung in dem Sinne kann ich nicht erkennen. Aldi Süd ist im vergangenen Jahr, was ich gehört habe, sehr stark gewachsen. Von Lidl hört man eigentlich auch nur Positives. Die Player, die wir jetzt im Markt haben, die verstehen ihr Geschäft und da lässt sich auch keiner mehr so richtig die Butter vom Brot nehmen.
Ja, und damit ihnen keiner die Butter vom Brot nimmt, sind die Unternehmen immer wieder auch damit beschäftigt, sich neu zu erfinden. Lidl zum Beispiel. Der Discounter aus Neckarsulm ist gerade dabei, sein Image kräftig aufzupolieren. Er will weg vom Billigheimer hin zu mehr Service, Qualität und auch Schönheit in den Läden. Und offenbar zahlt sich der Wandel aus. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr um fast 9% zugelegt. Unser Reporter Jens Niesing über ein Unternehmen im Wandel.
Die Waren ordentlich eingeräumt, die Regale in Holzoptik, der Markt sauber, klar strukturiert. Eine freundliche Stimme spricht aus dem Lautsprecher, wir öffnen Kasse 3 für Sie. Die Lidl-Filiale im Norden von Heilbronn hat nicht mehr viel gemeinsam mit dem Image eines Billig-Discounters. Draußen auf dem Parkplatz räumen die Kunden um, vom Einkaufswagen in den Kofferraum. Auch sie haben festgestellt, es hat sich was getan.
Ich denke, es ist vielfältiger geworden. Früher sind wir mal zu Kaufland gegangen, jetzt finden wir hier eigentlich so ziemlich alles.
Nicht größer, sauber, schöner, Obst, Gemüse und so. Ist alles besser als vorher.
Vor allem auch, was Produkte aus dem heimischen Land sozusagen angeht.
Lidl investiert Milliarden in seine Läden und in das neue Image. Muss investieren, sagt Stefan Rüschen, Professor für Lebensmittelhandel an der Dualen Hochschule Heilbronn.
Weil wir Kunden es fordern. Eine Veränderung im Konzept ist der Backshop, weil sie damit ganz frische Waren, was im Discount früher undenkbar war, dem Kunden jeden Morgen anbieten. Und wenn man sieht, wie viele Kunden morgens um 7 da schon stehen, um ihre Backwaren kaufen zu wollen, dann merkt man, welche zusätzlichen Kunden Lidl damit gewonnen hat.
Und Kundenbindung sucht das Unternehmen schon bei den ganz Kleinen. Zusammen mit Gemüseerzeugern, Krankenkassen, Ministerien ist Lidl Mitglied der Aktion 5 am Tag und richtet sich mit der sogenannten Fruchtschule gezielt an Grundschulkinder, wie Lidl-Sprecherin Anita Welz berichtet hat, als das Projekt in Heilbronn vorgestellt wurde.
Wir haben rund 5000 Schüler, die in einer Doppelstunde mit einem Ernährungsexperten lernen, was heißt eigentlich eine bewusste Ernährung, und in dem zweiten Schritt auch tatsächlich mit Obst und Gemüse zu tun haben.
Nicht nur mit frische und gesunder Ernährung poliert Lidl sein Image auf. Es bietet Reisen an, Handytarife, auch eine Art Kunden zu binden, sagt Professor Rüschen.
Der Gedanke ist quasi, ich habe den Kunden und jetzt biete ich ihm Leistungen an, die er sonst bisher woanders gekauft hat. Und dann sind dann Reisen oder auch Telefon besonders gut geeignet, weil das alles übers Internet abgewickelt wird. Das heißt, ich kann zusätzliches Geschäft machen, ohne dass ich meinen Laden, ohne dass ich mein Personal, meine Mitarbeiter belaste. Ich schaffe dadurch mehr Umsatz. Auf der anderen Seite kommt es auch zurück, weil die Kunden, die diese Leistung von mir in Anspruch nehmen, fühlen sich noch mehr gebunden zu mir und kommen dann auch öfter in den Laden, um die normalen Lebensmittel zu kaufen.
Apropos Mitarbeiter. Jahrelang hatte Lidl den Ruf, die Beschäftigten zu unterdrücken, zu überwachen. Ende 2004 hat die Gewerkschaft Verdi das Lidl-Schwarzbuch veröffentlicht. Mitarbeiter haben sich damals bitter über die Zustände beklagt.
Und es gab ja Mitarbeiter, die hatten ja bis zu 300 Überstunden. Wenn es dann im Hausleiter zu viel war, wurde es runtergestrichen.
Unser Marktleiter, der schimpft die Leute so in der Öffentlichkeit, wenn Kunden dabei sind, der schreit die Mitarbeiter an.
Heute ist Lidl bekannt für seine übertarifliche Bezahlung. Hat sich die Führung gewandelt? Vom Unterdrücker zum Menschenfreund? Eher nicht. Nach Ansicht von Stefan Rüschen hat das Management erkannt, dass bei negativen Schlagzeilen die Konsumenten wegbleiben. Und es fügt sich ins Notwendige.
Es ist schwierig, Menschen zu finden. Schichtdienst, Samstagsarbeit, das ist dann nur noch vielleicht auch hinzukriegen, wenn man mehr zahlt und seine Mitarbeiter dafür belohnt, dass sie für einen auch hart arbeiten. Oder noch ein anderes Beispiel, ein großes SB-Warenhaus, das Self-Scanning hat. Das macht das Self-Scanning nicht, um Mitarbeiterkosten zu sparen. Darum geht es gar nicht mehr. Es geht darum, sie haben nicht mehr genug Leute an der Kasse. Es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, um den Kassenvorgang noch komplett abwickeln zu können.
Mehr und mehr Kunden soll es geben, die kaufen nicht nur bei Lidl ein, sie wohnen mittlerweile auch bei Lidl. Lidl baut Wohnungen, erst in London, jetzt auch in Berlin und Frankfurt. Allerdings nicht, weil das Unternehmen unter die Immobilienhändler gehen möchte. Die Wohnungen sind ein Nebenprodukt.
Es ist schwierig, eine Genehmigung für einen Laden in der Innenstadt zu bekommen. Die kriege ich aber eher, wenn ich ein Wohngebäude baue und damit dem Bedürfnis der Stadt nach Wohnfläche gerecht werde. Und dann kann ich nämlich unten drunter einen Lidl oder auch einen Aldi, die machen das nämlich auch, setzen. Also es ist ein Vehikel, um Läden in die Innenstadt zu bringen und nicht eine neue Idee, sein Kapital anzulegen.
Sagt Professor Rüschen. Noch liegt Aldi vorn in der Branche. 2017 haben Aldi Süd und Aldi Nord zusammen rund 30 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Lidl lag in Deutschland mit rund 24 Milliarden auf Platz 2. Aber
ich glaube, dass Lidl das Ziel hat, Aldi zu überholen. Heute kopiert längst Aldi Lidl. Lidl hatte Markenartikel schon immer drin, Aldi hat es jetzt 2015 eingeführt. Lidl hatte den Backshop zuerst, Aldi hat jetzt angefangen, den 1:1 zu kopieren. Konzept Leader ist Lidl bereits geworden. Im Umsatz noch nicht, aber ich glaube, da arbeiten die hart dran.
So schätzt es der Professor für Lebensmittelhandel ein. Die Einnahmen von Lidl steigen weiter. Und das inzwischen mit rund 3.300 Filialen in Deutschland. 10.200 sind es weltweit.
Wir haben es ja gerade im Beitrag gehört. Früher hatte Lidl als Arbeitgeber einen Horrorruf. Mitarbeiter berichteten von einem Klima der Angst. Betriebsräte gab es in kaum einer Filiale. Das hat sich mittlerweile geändert. Doch klar ist natürlich auch, reich wird man nicht bei Lidl und auch nicht, wenn man sonst im Lebensmitteleinzelhandel arbeitet. Bernhard Franke von Verdi Baden-Württemberg beschäftigt sich seit Jahren mit der Situation der Beschäftigten im Lebensmittelhandel. Wie ist die denn im Moment? Trend?
Wir haben in weiten Teilen der Branche eigentlich noch halbwegs geordnete Verhältnisse, wenn man es mal mit dem übrigen Einzelhandel vergleicht. Also die wichtigsten Player im Lebensmitteleinzelhandel sind tarifgebundene Unternehmen.
Das heißt, wer bei Edeka oder Rewe an der Kasse sitzt, der bekommt in Vollzeit um die 2.300 Euro brutto im Monat. Damit stehen die Mitarbeitenden im kaufmännischen Bereich insgesamt eher so am unteren Ende der Gehaltsskala. Im Moment werden die meisten von ihnen, das muss man sagen, schon noch nach Tarif bezahlt. Aber die Zahl der Unternehmen, die aus dem Tarifvertrag aussteigen, die nimmt auch zu.
Wir haben jetzt den großen Fall Real, die ja alle Tarifverträge abgestreift haben, um sich da für den Verkauf hübsch zu machen. Und wir haben als andere Sorgenkinder in dieser Teilbranche die privaten Händler, die unter Edeka oder Rewe firmieren, die häufig nicht tarifgebunden sind. Ich sag mal, meistens zahlen die trotzdem ganz anständig, aber es gibt da wirklich schwarze Schafe, die die Tarifverträge doch deutlich unterschreiten.
Und wie sieht's bei den Discountern aus?
Im Discount-Bereich haben wir fast durchgängig Tarifbindungen. Die großen Anbieter wie Lidl, Aldi, Penny, Netto und so weiter, die wenden die Tarifverträge an. Die einzige Ausnahme ist Norma. Und bei Norma haben wir in der Tat auch häufig erhebliche Unterschreitungen der Tariflöhne und viel schlechtere Arbeitsbedingungen, als es sonst üblich ist.
Welche Chancen haben wir als Kunden denn, auf sowas Einfluss zu nehmen?
Naja, ich würde mir wünschen, dass noch mehr Kundinnen und Kunden, es tun schon viele, bei der Wahl ihrer Einkaufsquellen darauf achten, wie es den Beschäftigten geht. Also werden die anständig behandelt, werden die tariflich bezahlt, gibt es dort Betriebsräte, betriebliche Interessenvertretung, die darauf achten können, und Kunden sollten sich danach erkundigen. Wenn die sozusagen diese soziale Verantwortung, die Unternehmen wahrnehmen oder eben nicht wahrnehmen, wenn die mehr noch zum Faktor bei Kaufentscheidungen wird, dann reagieren die Unternehmen. Wir haben das klassische Beispiel Lidl, die vor 10 Jahren noch jeden Monat Anlass für öffentliche Empörung geboten haben mit Bespitzelung, Unterdrückung, Verhinderung von Betriebsratswahlen, untertariflicher Bezahlung, und die aufgrund des öffentlichen Drucks und auch aufgrund von Kaufzurückhaltung von Kundinnen und Kunden eine rigide Kursänderung vorgenommen haben und heute alles tun, um nicht mehr aufzufallen und da keine Angriffsfläche mehr zu bieten. Also der Kunde hat schon eine Menge Einfluss.
Und die Politik, was könnte die tun?
Ich würde mir wünschen, dass man die Voraussetzung dafür schafft, dass wir unsere Tarifverträge im Einzelhandel als Mindestbedingungen wieder allgemeinverbindlich erklären können, dass alle in der Branche sich daran halten müssen, mit der Folge, dass eben diese Schmutzkonkurrenz aufhört. Weil jeder Unternehmer, der seine Beschäftigten zu deutlich schlechteren Konditionen beschäftigt, übt Wettbewerbsdruck auf die anderen, noch anständigen Unternehmer aus. Und das ist eine Schraube nach unten. Und da, denke ich, müssten wir, um das öffentliche Interesse zu wahren, Rahmenbedingungen haben, dass unsere Tarifverträge wieder allgemein verbindlich erklärt bekommen.
Die Tarifflucht im Lebensmitteleinzelhandel nimmt zu, sagt Bernhard Franke von Verdi. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Apropos Tarifvertrag. Für einen solchen kämpfen die Mitarbeiter von Amazon in Deutschland ja schon lang. Bisher ohne Erfolg. Das Unternehmen mischt mittlerweile auch im Lebensmittelhandel mit. Noch allerdings nur im Internet. Und zwar mit Amazon Fresh. Amazon Prime-Kunden können in Berlin, Potsdam, Hamburg und München online frische Lebensmittel bestellen. Und nicht nur Amazon, auch etablierte deutsche Supermarktketten sind mittlerweile schon online. Die Kunden aber, die zögern noch. Die kaufen lieber nicht im Internet, sondern im klassischen Supermarkt ein.
Willst lieber frisch und willst direkt.
Dann fehlt das ganze Menschliche.
Also Onlinehandel sehe ich mit Lebensmitteln ziemlich kritisch.
So geht es immer noch den meisten Deutschen. Bisher ist der Online-Lebensmittelhandel deshalb eine winzig kleine Nische, meint Professor Thomas Röb, Handelsexperte an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Herr Röb, wird das in den nächsten Jahren anders?
Das wird sich meines Erachtens in nächster Zeit nicht ändern. Es gibt starke Wachstumsraten, aber wenn wir einen gesamten Lebensmitteleinzelhandel von Größenordnung 150 Milliarden haben und die einzelnen Online-Anbieter bewegen sich im Bereich von einigen zig Millionen, dann können die ja ihren Umsatz auch verdoppeln und verdreifachen. Dann sind die immer noch auf Jahre und Jahre und Jahre hinaus sehr, sehr kleine Anbieter. Möglicherweise wird sich das durch veränderte Konsumgewohnheiten in den nächsten Jahren beschleunigen. Aber ich kann das im Moment an den Zahlen nicht ablesen.
Aber sind die deutschen Supermärkte, die deutschen Unternehmen digital gut aufgestellt? Also könnten die eine Nachfrage, wenn sie stärker wird, auch tatsächlich bedienen?
Die großen Supermarktketten, speziell Rewe und Edeka, Kaufland und Real, haben im Bereich Onlinehandel einiges unternommen. Alle versuchen etwas im Bereich Lebensmittel. Alle machen die Erfahrung, dass man damit Verluste macht, und zwar ganz erhebliche Verluste. So, dass Kaufland das sogar wieder eingestellt hat, die Versuche. Die Edeka hat ihre Versuche zurückgefahren. Die Rewe weitet sie zumindest nicht besonders aus. Der Markt ist einfach noch nicht so weit. Es gibt viele Gründe, weswegen das mit dem Online-Geschäft nicht so funktioniert. Die Deutschen sind weniger affin. Es gibt Märkte, wo der Online-Anteil höher ist. Aber es ist eben auch von der logistischen Seite her schwierig.
Sagt Handelsexperte Thomas Röb. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Die Stiftung Warentest hat übrigens gerade 10 Online-Lebensmittellieferdienste getestet, unter anderem Amazon Fresh und Rewe. Das Ergebnis: wirklich gut war keiner. Alle bekamen die Noten befriedigend oder ausreichend. Die Tester kritisierten vor allem, dass wahnsinnig viel Verpackungsmüll entsteht. Und sie bemängelten, dass die Kühlwaren häufig viel zu warm bei den Kunden angekommen seien. Kein Wunder also, dass viele von uns weiterhin lieber in den Supermarkt gehen und da direkt vor Ort aussuchen, was sie in ihren Einkaufswagen laden. Aber wer auf dem Land lebt, weit weg vom nächsten Supermarkt wohnt oder nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist, der ist oft auf Lebensmittellieferungen angewiesen. Die Deutsche Post hat jetzt ein ganz neues Lieferangebot fürs Land entwickelt. Eine Art rollenden Supermarkt. Getestet wird das Projekt unter anderem im Odenwald und Nathalie Akbari stellt es vor.
Lautlos rollt es auf den Rathausplatz von Buchen, das neue Servicemobil der Post. Quietschgelb ist der Elektrolaster, aber geladen hat er nicht nur Pakete und Briefmarken, sondern auch viele Artikel des täglichen Bedarfs. In dutzenden grauen Kisten gibt es zum Beispiel Toilettenpapier, Nudeln, Milch und sogar frisches Obst und Gemüse. Natürlich ist die Auswahl nicht so groß wie im Supermarkt, aber die wichtigsten Sachen kriegt man. Sogar Geld abheben können die Odenwälder künftig beim rollenden Tante-Emma-Laden. Das kommt gut an. Dieser potenzielle Kunde jedenfalls findet die Idee prima.
Wenn das funktioniert, ist das sensationell. Wir haben hier am Ort keinen Bäcker, keinen Metzger, keinen Laden, wir haben gar nichts. Wir sind es zwar gewohnt, weil wir uns da anders organisieren müssen, aber wenn das kommt, freuen wir uns drauf. Gucken Sie, da drüben wohnt eine alte Dame, die ist nicht mehr mobil. Wenn ich das ihr erzähle, wird die sich genauso freuen.
Kurt Noe aus Buchen ist angetan von der neuen Landpost. Und auch Landrat Achim Brötel findet die Idee super.
Der Neckar-Odenwald-Kreis ist ein typischer Flächenlandkreis im ländlichen Raum. Wir wissen, was weite Wege sind. Wir wissen, dass die Menschen bei uns Gott sei Dank ja immer älter werden, aber dadurch eben auch immer immobiler sind. Und die Grundversorgung muss irgendwie sichergestellt sein. Und das ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem, was es bisher gab. Es gibt mobile Bäckereien, es gibt mobile Metzger. Aber die stehen an einem festen Ort zu einem festen, fixierten Zeitfenster. Und jetzt kann ich die Landpost bestellen, ganz individuell. Die kommt zu mir nach Hause. Und ich kriege dort die Grundversorgung mit Postdienstleistung, mit Bargeld und mit den üblichen notwendigen Artikeln des täglichen Bedarfs.
Und so funktioniert die Landpost. Wer etwas kaufen will, Geld braucht oder Postsachen erledigen möchte, der ruft einen Kundenservice an oder kontaktiert ihn per App auf dem Smartphone. Dann vereinbart man einen Termin und zudem steht dann der gelbe Laster vor der Tür mit allem, was man bestellt hat. Ein Service, den große Supermarktketten allerdings schon länger anbieten. Braucht es da jetzt noch einen weiteren Anbieter? Landrat Brötel sagt unbedingt.
Bei uns gibt es diese Lieferdienste eben gerade nicht. Das heißt, das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Status quo. Und für uns ist das Spannende, wie das tatsächlich angenommen wird. Das ist eine Pilotphase. Und am Ende des Tages, sprich Ende November, wird bilanziert werden. Es liegt an den Menschen selber, ob sie das Angebot nutzen und dadurch verstetigen oder ob das Angebot ein Versuch war und beim Versuch bleibt.
Das Pilotprojekt gibt es deutschlandweit nur im Neckar-Odenwald-Kreis und im Landkreis Hof in Bayern. In beiden Regionen soll der neue Service der Deutschen Post übrigens nichts kosten. Und auch die Preise der Produkte unterscheiden sich nicht von denen in normalen Läden. Stellt sich die Frage, warum macht die Post das? Nur aus Nettigkeit bestimmt nicht. Aber zum einen verdient das Unternehmen bei genügend Nachfrage mit dem mobilen Dienst durchaus auch Geld. Und zum anderen kann sie das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Denn in kleinen Ortsteilen oder Dörfern, da lohnt sich keine Postfiliale. Und oft gibt es auch keinen Kooperationspartner mehr, wie Kioske oder Schreibwarenläden. Ob das Projekt Landpost zündet, das hängt nun von den Menschen ab, die in den Pilotregionen wohnen. Für den Neckar-Odenwald-Kreis hofft Landrat Achim Brötel, dass der rollende Tante-Emma-Laden inklusive Postschalter und Geldautomat Kunden findet, Am besten Stammkunden.
Man kann nicht immer nur jammern und schreien. Man muss dann auch, wenn einmal ein Angebot da ist, dieses Angebot nutzen. Ich glaube aber auch, dass der Bedarf da ist. Wir haben in der Tat immer mehr, die sich eben nicht mehr ohne weiteres selber versorgen können, für die das eine deutliche Verbesserung auch an mehr Lebensqualität ist, wenn man es frei Haus geliefert kriegt.
In 2 Monaten steht fest, ob dieser Freihaus-Service vom Pilotprojekt zum Regelangebot wird und der quietschgelbe Laster dann vielleicht täglich lautlos durch den Odenwald brettert.
Ein quietschgelber Postlaster, der Lebensmittel liefert. Wenn der vielleicht künftig auch bei Ihnen vorbeikommt, dann können Sie sich den Wochenendeinkauf im Supermarkt sparen und haben noch mehr Zeit, gemütlich zu Hause Radio zu hören. Schön, dass Sie heute zugehört haben. Wo kaufen wir künftig ein und wie? Das war unser Thema in Geldmarktmeinung.